In der heutigen Episode begrüße ich den Stefan Wolf, CEO von der Brauerei Dr. Brauwolf. Wie er vom Apotheker und Virolog mit PhD zum Dr. Brauwolf mutiert ist, gehörst du in seiner Episode. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, bist du da.
Hoi Adi. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe ein paar Stichwörter jetzt, wo dich beschreiben, CEO, Dr. Brauwolf, Apotheker, Virolog. Was willst du noch ergänzen? Zum dich beschreiben.
Oh, schwierig. Ja, du hast schon viel gesagt. Danke. Was ich noch möchte ergänzen, ja gut, ich habe natürlich auch Hobbys, also ich arbeite nicht nur, sondern ich bin ja gerne Sport, also ich shoote gerne im Sommer, ich spiele Eishockey im Winter, sehr gerne Snowboarden und so weiter. Ich gehe gerne Party, wenn es so heiss ist, aha, wie jetzt gerade. Ja, doch, probiere schon das Leben zu geniessen, natürlich auch Bier, aber auch Essen. Also ich bin da in der Gastronomie tätig in Zürich und es gibt doch sehr viel zum Entdecken und das geniesse ich natürlich auch.
Das klingt doch schon mal gut und ich glaube, so eben so ein bisschen Work-Life kommt man am Schluss sicher noch eines rein. Zuerst haben wir so ein bisschen quasi Warm-Up-Fragen genannt, aber heute ist es, glaube ich, genug warm, aber wir schauen trotzdem mal an. Wenn du so ein bisschen auf den Business-Kontext schaust, hast du irgendeinen bleibenden Tipp, den dir irgendwann jemand gegeben hat, wo du sagst, ja, den ziehe ich immer wieder zu?
Ja, das ist eine sehr breite Frage. Aha. Es gibt sehr viele Tipps, die mir da mitgegeben worden sind. Ja, ich denke, das Wichtigste ist einfach, einfach immer seine Erwartungshaltung, so immer wieder steif zu halten, nicht zu euphorisch werden, weil man möchte nicht abstürzen, sondern man möchte eher langsam wachsen und eher mal überrascht sein, wie gut das läuft, als dass man nachher im Nachhinein enttäuscht ist. Aber ich glaube, das passiert jedem. Wenn mal eine gute Phase kommt, ist man euphorisch und hat das Gefühl, jetzt läuft es bis Ende Jahr so weiter. Und jetzt vor allem, wie wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben mit der Pandemie, ist das, kann man nie voraussehen, was in den nächsten 3-4 Monaten passiert. Von dem her auf dem Boden bleiben und vorzunehmen und seinem Konzept vertrauen. Also das ist sicher wichtig, dass man ein gutes Konzept hat. Sobald man weiss, dass es funktioniert, dass man dem vertraut und dem treu bleibt und nicht probiert, irgendwelche Sprünge zu machen, wo man nicht kann machen. Ja.
Vielleicht durch das auch ein bisschen Zeit geben, wenn man ein Konzept hat, wo man selber daran glaubt.
Absolut. Zeit ist sehr wichtig. Es gibt, ich denke, wenige Firmen und Startups, die im ersten Jahr schon Geld machen und können fett reisen und Geld ausgeben, sondern man muss da einen längerfristigen Horizont haben. Man muss, langsam an seine Ziele hergehen und nichts überstürzen. Dass sie eben Geduld haben, seinem Konzept vertrauen, das ist sicher das Wichtigste, ja.
Du hast vorhin ein paar Sachen auch angesprochen. Was bedeutet für dich denn Erfolg, wenn es um das Geschäftliche geht?
Ja, also primär ist es klar, wie bei jedem Geschäft, man muss am Ende vom Tag schwarze Zahlen schreiben. Ohne das geht es nicht. Ohne das ist es nicht nachhaltig, ist es nicht beständig. Das ist leider so. Ich tue auch nicht gerne Rechnungen zahlen und Buchhaltung machen und alles. Aber es ist halt in unserem System ist das eigentlich die Grundvoraussetzung für eine Existenz. Das ist das Wichtigste, einmal, wo vorgegeben ist. Aber für mich klar. Ich meine, wenn ich einfach möchte, wenn es nur um den Zahltag würde, würde ich mich nicht selbstständig machen. Dann würde ich in der Apotheke arbeiten und von 8 bis 5 und dann heim und chillen und dann eben in die Body und nicht mehr denken, was ist jetzt morgen und welchem Kunden muss ich noch nachsäckeln und so weiter. Also darum, Bier brauen ist extrem spannend, neue Produkte entwickeln, wo Leute Freude bereiten. Also, das ist der viel grössere Zahltag eigentlich, wenn wir die ganze Woche lang, brauen und putzen und arbeiten und wirklich, strenge Zeit haben und fast verzweifeln manchmal. Aber dann am Donnerstagabend, wenn wir unseren Taproom offen haben und der Gast kommt und probiert das neue Monatsbier und hat eine riesen Freude und das ist eigentlich der grosse Zahltag. Das ist etwas, wo man eben, sage ich jetzt, wenn man über eine grosse Firma schafft und einfach seine Aufträge hat, die man macht, und gar nie gross mit dem Endkunden zu tun hat, oder auch wenn man mit dem Endkunden zu tun hat, so ein Freudsbereiter wie mit einem Bier, ist schwierig.
Ja. Also, wenn ich irgendwie so meine Vergangenheit, irgendwie eine Versicherung, hat, glaube ich, nie so viel Freude gemacht, wie jemandem ein Bier auszutischen.
Sehr wahrscheinlich, ja, genau.
Wird es bei dir sicher auch geben. Hast du ein Thema, das dich gerade extrem interessiert, aber du noch nicht dazugekommen bist, so ein bisschen Deep Dive zu machen oder das ein bisschen im Detail zu recherchieren? Oder ein bisschen mehr wissen einfach?
In Bezug auf Bier?
In Bezug auf ganz, also es ist ganz offen wirklich, ja.
Es gibt sehr viele Gebiete auch in der Pharmazie. Ich bin immer noch tätig als Apotheker, 50%. Da gibt's ganz viele Bewegungen natürlich, wo man sich einwerfen könnte, auch viel, wo ich sehe, wo Verbesserungspotenzial hat. Wo man auch jetzt eben auch, ich wollte nicht über Pandemie reden gross, aber man hat natürlich gesehen, wie das, also du kommst aus der IT, du hast gesehen, wie das vieles völlig nicht parat gewesen ist für ja. So eine Situation. Auch jetzt in meinem Hintergrund als Virolog, wo man immer vor so einer Pandemie gewarnt hat. Natürlich ja. Sagen wir das als Virolog, man will ja Funding reinholen und ja. Muss sich berechtigen, warum warnt man von so Sachen und das ist genau eingetroffen und man ist einfach so nicht vorbereitet gewesen eigentlich. Ja. Und da gibt's sicher viel, wo man sich einbringen könnte, ob es jetzt im Spitalwesen ist oder im öffentlichen Bereich von Apotheken. Wär sehr spannend, da sich irgendwie einzubringen in ein Projekt. Nur ist es mehr eine Zeitfrage. Ich habe einfach momentan keine Zeit, um neue Projekte zu starten, aber es gibt schon gewisse Sachen, die mich würde interessieren. Aber konkret kann ich jetzt nicht sagen, es geht mir darum, Brauerei, wir sind am Aufholen von den letzten 2 Jahren. Es ist eine schwierige Zeit gewesen. Jetzt läuft's super. Aber wir sind am Aufholen und wir sind uns am besser positionieren, effizienter gestalten, auch, dass wir grössere Volumen produzieren, dass wir präsenter sein können. Wir sind nicht jetzt gerade im Coop und überall in jedem Detailhandel vorderste Front sein, sondern dass wir unsere Marktpräsenz erweitern im Spezialbereich, also Spezialitäten, Bars, Restaurants, eigentlich dort, wo wir schon präsent sind, aber einfach noch, dass wir dort stärker aufgestellt sind, dass wir auch angenehmer arbeiten, also effizienter arbeiten heisst auch angenehmer arbeiten, dass der Arbeiter weniger streng ist und gleich viel Output hast und so weiter. Das ist eigentlich mein Hauptziel momentan, Optimierungen aufgrund, also klar, grösserer Output, aber vor allem auch angenehmere Arbeitsverhältnisse schaffen, weil das merkt man jedes Mal, wenn man mit der Produktion hinten drin ist, dann es kommt einfach auf Kosten vom Wohl vom Arbeiter und das ist einfach etwas, wo man mit guter Organisation kann vermeiden.
Sehr schön. Das ist, gehöre ich auch als Projektleiter gerne auch in einer komplett anderen Branche, oder? Das ist definitiv so, ja. Bevor dass wir jetzt genau in serige Themen auch reinkommen, oder wie dass du das machst, wie du das auch als Vorgesetzte willst, die Arbeitsbedingungen angenehm gestalten, würde ich sagen, wir kommen noch ein bisschen in deine Vergangenheit rein, um zu schauen, wie war dein Weg gewesen, bis du da gekommen bist. Eben, du hast es vorher angetönt gehabt, dass du noch einen anderen Weg hast, wo du auch jetzt noch bestreitest. Eben, du bist jetzt Basel zuerst gewesen, glaube ich, oder, wo du den Bachelor und Master gemacht hast. Wie ist es zu dem gekommen? Also, wieso hast du diesen Weg in diesen Bereich gewählt?
Also ich glaube, wir reden jetzt nicht darum, warum ich Pharmazie gewählt habe. Das ist die Entscheidung, ist schon lange gefallen. Ja. Ich bin sehr interessiert in Naturwissenschaften immer gewesen, eigentlich okay. Seit der Kante, Biologie, Chemie, das ist immer super spannend gewesen. Mathe ist nie ein Fach gewesen, wo ich schlecht gewesen bin. Nicht super spannend, aber es ist doch eine gewisse Stärke von mir gewesen und dementsprechend nachher mit Naturwissenschaften, das ist wirklich mein Gebiet, das gefällt mir, finde ich spannend. Die Pharmazie hat sich so ergeben, Basel hat sich ergeben, weil die ganze Industrie ist dort. Ich habe gedacht, vielleicht arbeite ich mal in der Industrie, hat sich nie ergeben, ja. Aber darum Basel, nicht Zürich. ist ein wunderschönes Studium gewesen, wirklich spannend, anstrengend, also nicht so, manchmal haben wir das Gefühl, die Studenten sind alle faul, aber es ist wirklich anspruchsvoll, vor allem dann auch mit dem Assistenzjahr, wo man eigentlich das ganze Jahr in der Apotheke schafft und gleichzeitig Kurs besucht, das ist ein Vollzeitstudium und sehr anspruchsvoll, aber auch so spannend, dass ich es eigentlich eine wunderschöne Zeit gefunden habe. Das mal zu der Pharmazie, danach eben Naturwissenschaften mich weiter begleitet. Ich habe nachher eigentlich die Möglichkeit bekommen, durch die Masterarbeit mal wirklich in die Forschung zu gehen, in einem Labor zu arbeiten. Hat mir gut gefallen. Das war auch in Australien gewesen, ist vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammengehängt. Ja, bin dann gerade nach dem Staatsexamen zurück dorthin, weil ich ein Jobangebot hatte, mal eine Festanstellung und wirklich einfach Geld verdienen nach einem langen Studium und das Leben geniessen. Und während dieser Zeit hat sich dann ergeben, dass mein Professor hat mir ein Stipendium angeboten für zum Doktorieren. Und dann ist es ein Schritt nach dem anderen weiter und dann habe ich dann angefangen zu doktorieren, weil die Wissenschaft hat mich super geflasht damals. Ich finde es jetzt noch spannend, aber jetzt kommen wir langsam zum Punkt, warum ich Bier mache, weil die Forschung ist sehr, sehr langwierig und ist brutal kompetitiv.
Okay.
Das heisst, man schafft, ich meine, es gibt Millionen von Forschern in der Welt, die probieren, die Beste zu sein und nicht davor scheuen, die Tag und Nacht zu arbeiten und ihre Experimente zu verfolgen. Und die Erfolgschancen bei Experimenten allgemein, im Einzelnen, sind sehr klein. Also, dass ein Experiment so funktioniert, wie man sich vorstellt, ist schon mal schwierig. Also, am ersten Mal, man kann es dann wiederholen und machen. Und auch wenn es dann funktioniert, muss man es können reproduzieren. Das ist dann auch nicht gegeben. Also, es ist brutal, frustrierend eigentlich, wenn man so will. Und jetzt, einfach gerade direkt zum Bier, wenn man es vergleicht, wenn ich jetzt mein Essay mit meinen, Zellkulturen und Viren und irgendwelche Compounds habe, wo wirkt und ich sage das jemandem, dann kann ich das meinem Professor zeigen und er sagt, ja, super ab, das ist gut, ja, da können wir vielleicht ein Paper draus machen und that's it. Und wenn ich jetzt in der Brauerei ein Rezept mache, ein neues Bier, ich bekomme Mandarinen, frischen Saft aus Sizilien, kann das ins Bier packen, tischt das jemandem auf und er probiert, wow, Mandarinen, so geil, woher sind die aus Sizilien, das schmeckt mir gerade, dass die so frisch sind und ein riesen Smile im Gesicht hat und gerade nochmal eins will, dann ist das einfach der viel grösseres Erfolgserlebnis, als wenn ich meine Zellkultur richtig gemacht habe. Also, das ist wirklich so der Reward, der persönliche, wo man halt das sofort hat innerhalb von einem Monat oder von Wochen. Und in der Forschung ist einfach, ja, je nachdem investiert man das ganze Leben. Also, man macht ein Studium klar, das ist ja noch okay. Nachher ein PhD, das ist auch noch spannend. Man lernt etwas fürs Leben. Nachher geht es in Postdoc und dann macht man einfach Postdoc, bis man theoretisch 60 ist. Und klar, wenn man den richtigen Weg gewählt hat, wenn man ein bisschen Glück gehabt hat, dann macht man Entdeckungen, es gibt Funding, man kann ein eigenes Team zusammenstellen. Aber auch dann kann es sein, dass man einfach das Leben lang völlig in die falsche Richtung forscht. Und am Schluss, gut, man hat ein paar Diplome und ein paar Auszeichnungen, ein paar Papers. Aber schlussendlich ist nicht das Medikament auf dem Markt, das jemand das Leben rettet oder ein Creme in der Apotheke erhältlich, die du entwickelt hast. Sondern man ist so ein kleines Bestandteil von einer riesen Maschine. Man geht halt völlig unter, schlussendlich. Und ich suche das vielleicht auch ein bisschen, dass es persönlich die Rewards, die man hat, eben, wie gesagt, mit dem Beispiel, ich gebe einem ein Mandarinli-Bier und er findet Mandarinli die geilste Frucht auf der Welt und feiert das. Es gibt es einfach sonst. In der Wissenschaft ist man sehr in einem engen Raum und engen und unter Gleichgesinnten und nur die verstehen, was man eigentlich macht und alle anderen ist das völlig egal.
Also, aber ich wollte sagen, es ist dann natürlich auch einfacher oder zugänglicher, ein Mandarinli-Bier zu trinken und zu bewerten als eben Zellkultur und die anderen Sachen kann ich nicht mal mehr wiederholen von dem her. Nein, eben, also ich glaube, das ist halt schon auch ein Punkt, oder? Du kannst halt auch, weißt du auch nicht, auf einer Party mit jemandem reden, ist vielleicht auch einfacher, zum gleichen Nenner zu finden. Eben, wie du gesagt hast, eben, untereinander versteht man sich, aber außerhalb, versteht man vielleicht auch nicht eben, die Wichtigkeit oder eben, was es kann beeinflussen. Ja,
es ist eine gewisse Frage von der Wertschätzung, ja. Oder, wo man beim Bier hat und bei der Forschung nicht.
Also, ja,
dumm gesagt, ja. Aber es ist ein bisschen so, ja. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie im PhD, ich habe jetzt auch einen Kollegen, der hat das Molekül synthetisiert während dem Master schon und hat das zum PhD weitergezogen und hat nachher ein Startup können aufbauen aufgrund von dem Molekül und hat Millionen generiert mit Fundings für seine Startups und hat die Welt von einer völlig anderen Seite gesehen und mega spannend. Wenn mir das passiert wäre, irgendwie hätte ich das vielleicht auch gemacht, aber man muss dann einfach einsehen, hey, look, ich kann in dem Sinn nichts in der Pipeline, wo meine Karriere speziell würde in eine Richtung pushen. Und dementsprechend muss ich sagen, eigentlich ist ein Startup im Bierbusiness weniger risikobehaftet als eine akademische Karriere.
Ja.
Ist so ein bisschen die Abschätzung, ja.
Und eben 2017 war es ja dann eigentlich so weit gewesen, dass du Dr. Brauwolf gegründet hast. Gründet hast du jetzt so ein bisschen erzählt, aber vielleicht, wie ist es dazu gekommen? Was ist so ein bisschen die Story dahinter?
Ja, das ist natürlich der ganze Werdegang. Das sind auch viele Zufälle. Eben, wie das hat können, mein Leben hat können in eine akademische Laufbahn geraten, ist jetzt halt in die Bierlaufbahn geraten. Ist auch nicht nur einfach eine Idee gewesen von heute auf morgen, sondern das ist über Jahre hat sich das entwickelt. Ursprünglich natürlich mit einem Homebrew-Kit, klassisch, wo man einfach mal die Hause probiert. Kann ich ein Bier machen? Ist es trinkbar? Trinken es auch meine Kollegen? Und das ist, ja, tick, tick, tick. Das hat funktioniert. Ja. Es ist relativ einfach, auch eine prägende Erfahrung, um mal ein frisches Bier zu trinken. Weil bei uns, also ich meine, in der Schweiz allgemein ist der Biermarkt sehr steril, sage ich jetzt mal. Es sind alles Massenprodukte, sind alle also pasteurisierte, tote Produkte, wirklich langweilig, nicht geschmacksintensiv, einfach einfach schön durchlöschen, that's it. Und mal ein frisches Bier zu trinken, ist schon speziell gewesen, eben wie auch, wenn man einen Orangensaft aus dem Tetrapack trinkt oder dann mal selber eine Orange auspresst und gemerkt, wow, das sind doch zwei verschiedene Produkte. Und auch wenn das erste Bier sicher nicht speziell war oder ausgezeichnete Qualität hatte, aber einfach mal etwas Frisches, ein frisches Bier, das war der ausschlaggebende Punkt gewesen, schon mal. Die Realisierung, hey, ich als Laie kann etwas machen, das schmeckt, geil. Hat das natürlich weitergetragen, immer ein bisschen mehr gebraut, immer für Kollegen gebraut, das war immer gerade weg gewesen, ja, ich habe eine kleine Menge gebraut, das ist wirklich super gut angekommen. Und dann ist der grosse Zufall ist eigentlich gewesen, dass mein damaliger Mitbewohner, sein Vater, ist deutscher Braumeister.
Okay.
Wo weltweit agiert hat. Er ist leider verstorben, aber damals noch topfit gewesen. Auf der ganzen Welt umgereist und Brauereien beraten, Kommissionierungen durchgeführt, Projektplanungen gemacht, wirklich von A bis Z alles, auch vorbeigegangen ist zum Brauen und Braukurs, was weiß ich, also wirklich alles. Und die Idee war, in Australien Brauerei zu machen mit meinem Mitbewohner ursprünglich und seinem Vater als Consultant dabei zu haben. Das war ein dritter Kollege von mir, das ist ein Schweizer, ein ausgewanderter Schweizer, der immer noch in Australien wohnt. Er ist mehr so ein bisschen Barista-mässig, wir wollten es einen Kaffee machen. Das ist auch, seine Idee war das Barista-Style gewesen. Und, ist die Idee gekommen, mit der Brauerei zusätzlich. Am Morgen Kaffee, am Abend Bier, wäre super, am Strand. Und das hat leider nicht funktioniert, weil, mein Mitbewohner, der Brauersohn, hat dann das Land müssen verlassen, weil er sein Visum nicht verlängern konnte. Ja, mega schade gewesen. Wir haben schon wirklich zusammen einen Businessplan und alles entwickelt gehabt. Sein Vater ist ja schon auf Besuch gewesen, um uns ein bisschen beraten. Und das ist dann plötzlich so ein bisschen, okay, auf Eis gleich gewesen. Aber ich bin immer an Weihnachten in die Schweiz gekommen, weil, ja, Weihnachten am Strand, 35 Grad ist komisch. Bin immer gerne in die Schweiz gekommen, natürlich Familie besuchen und so. Und in der Zwischenzeit hat sich so ergeben, dass Kollegen, sehr gute Kollegen von mir von früher, auch jetzt noch gute Kollegen sind, die haben, in der Gastronomie Fuß gefasst in Zürich, haben sehr erfolgreiche Gastrokonzepte aufgezogen. Also damals war es noch eins gewesen, mittlerweile sind es, glaube ich, 5 oder 6 oder 7. Es ist immer wieder mehr. Aber sie haben gesagt, hey, look, in Zürich gibt es kein so ein Konzept, es gibt keine Brauerei mit Taproom. und macht doch das da. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, weil es gibt in jeder internationalen Stadt auf der Welt gibt's schon 10 so Konzepte. Mhm. Wieso nicht in Zürich? Und ich habe dann feststellen, ja, das gibt's wirklich nicht. Ja. Mittlerweile gibt's mehrere in Zürich, wo das genauso machen und super erfolgreich machen. Aber damals wirklich nicht. Und eigentlich durch die Garantie vom Absatz, oder der Markteintritt und meine Kollegen, ich habe gewusst, ich habe jemanden, der mein Bier kauft von Anfang an. Ich wollte, das Konzept ist Brauerei mit Taproom, das heisst, ich habe eigene Bar, ich habe eigenen Absatz, das heisst, ich habe schon von Anfang an so einen internen Absatz und einen externen Absatz und das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Ah ja gut, ich muss in die Schweiz zurück.
Ja. Und zum Beispiel Taproom, was das ist eigentlich gewesen, dass du gerade neu beim Kumpel bist, weil es gibt natürlich auch die, die einfach Brauerei und dann entweder den Gastro zur Verfügung oder den Gastro zur Verfügung stellen oder in einen Laden reinstellen. Ist das für dich eigentlich gewesen, eben die Kunden gerade live irgendwie Feedback, das, wo du vorher gesagt hast, ja, oh, mega geiles Bier, nehme ich gerade noch eins. Ist das auch ein Grund dahinter gewesen?
Ja, der Grund, es ist ja ein Kunde, es ist ganz viele verschiedene Ebenen. Mhm. Also das Erste ist, der Kunde will immer mehr wissen, wo wird das Bier gemacht, wie wird das Bier gemacht und wer macht das Bier. Und das, über einen Taproom kannst du das einfach perfekt vermitteln. Ja, ja. Ich habe das Konzept gesehen in Australien, in Amerika. Es ist einfach schön, wenn man kann die Leute kennenlernen, die das Bier machen und das gerade vorher gesehen. Mhm. Das andere ist, man hat eine gewisse Kundenbindung. Wenn jemand zu dir, oder sagen wir, wir sind hier in der Binz, es sind 20.000 Leute, die in der Büro arbeiten. Mhm. Wenn die nach dem Feierabend ein Bier nehmen, ja, warum nicht gerade in der Brauerei, die nebendran ist? Und dann, wenn sie mal im Ausgang sind oder so im Rest sind, sagen, hey, schau, die Brauerei ist gerade neben meinem Büro, da gehe ich immer ein Feierabendbier nehmen. Hast die Kundenbindung. Mhm. Das dritte ist, ja, also Marktforschung, Kundenfeedback. Eben, wie gesagt, auch mit dem Mandarinli, der einfach das Geilste findet. Und, oder einer, der sagt, hey, nein, das geht gar nicht. Und dass du das einfach sofort hast, das Feedback, bevor es eben dann im Laden steht und bevor es im Restaurant ist und durch die alle die Logistikkette durchgeht. Sondern das kommt hinten vom Tank für eine Bar und dann wird es ausgeschenkt. Und wenn es katastrophal wäre, dann kannst du die Logistik sparen, dann musst du es gar nicht erst probieren, auf den Markt zu bringen, sondern kannst du es in deinem kleinen Mikrokosmos lassen. Ja. Und wenn du siehst, hey, das zieht, das läuft, jeder fragt danach, dann weißt du, das wird auch nachher außerhalb laufen. Mhm.
Sind ihr denn seit dem 17. irgendwie grösser geworden als das, was ihr jetzt gehabt habt? Habt ihr kleiner gestartet und sind grösser geworden? Oder ist das einfach so das gewesen, wo ich gesagt habe, das brauchen wir, dass wir unser Sortiment können entwickeln?
Ja, es war Teil des Businessplans, was für eine Grösse brauchst du? Ob ich zuhause 10 Liter Bier mache oder da jetzt 1000 Liter Bier, es ist genau gleich viel Arbeitszeit. Okay. Und in der Schweiz ist das der entscheidende Faktor, der kostentreibende Faktor, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend hat es gar nichts Kleineres können geben, zum können professionell arbeiten. Es war nie die Idee gewesen, das als Hobby zu betreiben. Ja. Es war die Idee gewesen, das professionell zu machen. Mhm. Dementsprechend ist das, ich sage, Minimalgrösse, dass es überhaupt geht. Und dementsprechend haben wir uns nicht vergrößert, jetzt von der Hardware her. Aber vom Output her schon. Klar, im ersten Jahr haben wir zu wenig produziert, um über die Runde zu kommen. Im zweiten Jahr haben wir eigentlich schon genug produziert, um unsere Kosten zu decken. Natürlich die Amortisation da noch nicht eingerechnet. Das haben wir dann eigentlich, sind wir da schön auf dem richtigen Weg gewesen, das im dritten Jahr zu erreichen. Oder, ja. Aber mit der Pandemie war es dann schwierig gewesen, genau. Also 17 haben wir, nicht die 17 angefangen, 18 war schon ein gutes Jahr gewesen, 19 haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt haben wir es draussen, anfangs 20 ist super losgegangen und dann eben die Pandemie und jetzt sind wir eigentlich seit anfangs 20 haben wir nicht mehr wachsen können, aufgrund von dem, was sehr schade ist, weil der letzte Wachstumsschritt wäre wirklich gewesen, um in die Komfortzone zu kommen. Ja. Man kann sagen, hey, es ist nachhaltig, es finanziert sich selber, man kann es laufen und ohne schlechtes Gewissen, es muss nicht wachsen, es darf nicht schrumpfen, klar, aber wenn es so bleibt, ist gut. Und jetzt sind wir, ich glaube, wieder in dieser Zone, aber wir sind halt immer noch ein bisschen im Auffallen von letztes Jahr. Das ist so, ja.
Klar. Auch im Vorgespräch haben wir noch kurz geredet, oder du hast es auch schon erwähnt, du schaffst ja noch nebenzu. Und du hast im 20 eigentlich schon irgendwie angefangen wieder zu arbeiten. Das ist ja auch pandemiebedingt auch ein bisschen gewesen, weil er auch da haben wir ein bisschen runterfahren, oder? Weil, du hast gesagt, der Grossteil ist wirklich, Restaurant, Gastronomie oder eure Abnehmer. Jetzt bist du auch noch angestellt. Wie machst du den Spagat oder wie fühlt sich der an?
Ja, das ist zum Teil anstrengend. Das ist absolut so. Aber es ist, also man kann sagen, meine Anstellung in der Apotheke ist aus der Not entstanden. Aus der Not entstanden bezüglich Pandemie. Ja. Das andere ist, ich bin nicht aus der Not Apotheker geworden. Also ja. Es ist etwas, genau. Was mir gefällt und Spass macht. Und ich habe es dann einfach ein bisschen vernachlässigt wegen der Forschung, also wegen dem Doktorieren und wegen meinem eigenen Business, wegen dem Startup. Wegen dem ist das ein Hintertreffen geraten. Und es war eigentlich schön, gewesen, das zu reaktivieren. Und ich mache es gerne. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist auch psychologisch ein riesiger Vorteil, wenn man ein Startup hat. Ich meine, du bist auch selbstständig, du weißt, wie das ist. Man denkt am Abend dran. Also, kann ich meinen Lohn zahlen von den Angestellten? Kann ich die Miete zahlen Ende Monat und so weiter? Man kann nicht einfach am 5 Uhr aufhören dran denken. Man ist einfach psychisch belastet. Und mit der Anstellung in der Apotheke, seit dem ersten Lockdown, habe ich das wieder angefangen, weil ich dort Zeit hatte, um das zu machen. Und ich habe das beibehalten, einfach aufgrund von einer psychologischen Entlastung, weil ich weiss, auch wenn nochmal eine Pandemie kommt oder wenn sie noch schlimmer wird oder was weiß ich, wenn die Brauerei einfach Konkurs geht. Ja, ja. Ich habe meine Anstellung in der Apotheke, ich kann die beliebig ausbauen, ich könnte jederzeit 100% arbeiten, von heute auf morgen. Ich müsste nicht irgendwie meine Wohnung aufgeben, ich müsste nicht irgendwie Sachen versteigern oder mich Lebensstil komplett umstellen aufgrund von äußeren Faktoren. Und das ist auch psychologisch extrem beruhigend. Und darum, auch wenn jetzt die Brauerei wieder voll läuft, ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe für die Apotheke, ich behalte das einfach bis ich weiss, jetzt ist das alles vorbei. Genau. Ja. Das sind so die Punkte, ja.
Ja, ich glaube, jetzt kommt man gerade wirklich fix in die Brauerei rein, oder? Also, eben, du hast jetzt so schon oft gesagt, eben mit Angestellten. Wie gross sind ihr eigentlich?
Es war von Anfang an ein Zwei-Mann-Betrieb gewesen, also Mann-Frau-Betrieb am Anfang, wenn man es genau nimmt. Ich bin Hobbybrauer gewesen, ich bin kein ausgelehrter Brauer oder Braumeister oder wie auch immer. Dementsprechend habe ich auch nicht zu wissen gehabt, wie so eine Produktionsplanung abläuft, wie die Skalierung abläuft vom kleinen Homebrew-Kit auf eine grosse, also, ja, es ist nicht eine grosse Anlage, aber es ist eine industrielle Anlage doch. Und aufgrund von dem habe ich angefangen, über eingestellt, wo Erfahrung hatte in dem Bereich, wo Brauer war, Brauerin war oder immer noch ist, aber Brauerin für mich war. Und dementsprechend auch die Berechnungen, wie gross muss ein Tank sein, um den Lohn zahlen von einer angestellten Person und für mich auch noch etwas. Und genau so haben wir gestartet und mittlerweile sind wir doch 5-6 Leute. Also wir haben Produktionsteams, sind 150 Stellenprozent. Wir haben in der IT jemanden angestellt, der ist wirklich so ein bisschen Wondercow. Also er macht Webseiten, Webshop, er macht aber auch Buchhaltung. Dementsprechend, er ist auch 40% angestellt. Und dann haben wir noch jemanden, der Social Media Marketing Bereich 20% schafft und dann noch jemand an der Bar, der stundenweise schafft. Das sind auch, je nachdem, zwischen 20% und 40%. Also du siehst, es ist ein mega, eigentlich modernes Unternehmen, wo fast alle Teilzeit arbeiten, wenn ich klassische 100% Stellen. Genau. Auch ich bin mittlerweile nicht mehr 100%, sondern nur noch 50%. Und es ist mega spannend so. Also es tönt nach viel 6 Leute, aber nach Vollzeitstellen sind wir vielleicht 3 Leute. Aber es ist einfach, es ist cool so, weil jeder hat seine eigenen Hobbys und noch eigene Projekte und so kommen wir wieder zusammen mit der Firma. Und es ist wirklich, wirklich spannend, Sicher nicht langweilig.
Ja, das glaube ich, ja. Und eben, du hast jetzt gesagt, wenn ihr verteilt sind, wie geht das zusammen? Aber ich meine, du hast den Titel auch noch CEO. Bist du der, der das ein bisschen organisieren muss? Oder Wie organisiert ihr euch? Ist das fast selbst organisierend oder?
Ja, es ist, also am Anfang natürlich ist alles über mich gelaufen, immer, Tag und Nacht. Ist auch, wenn du das Zweite bist und das Zweite immer vor Ort bist, ist das auch problemlos möglich. Dann hat einer tut sich ein bisschen auf Produktion einstellen, der andere ein bisschen auf Sales und Marketing und so weiter. Und dann, ja, sind ein bisschen mehr Leute dazugekommen, aber ich bin immer noch die ganze Zeit da gewesen. Und nachher mit der Pandemie ist wirklich, hat's schon eine starke Umstrukturierung gegeben, weil der Fakt, dass ich nicht mehr Tag und Nacht kann da sein für alle und alles. Ja, das hat gewisse Anpassungen vorausgesetzt. Und dort habe ich auch angefangen, Verantwortung abzugeben und auch Vertrauen müssen übergeben und einfach auch, ja, müssen hoffen und dass es klappt ohne mich. Und das hat sicher auch jedem seine einzelne Position gestärkt, aber auch die Firma unabhängiger von meiner Person gemacht, was ich extrem wichtig finde, weil man weiß nie, was passiert, oder? Mhm. Man kann mal einen Unfall haben und mal einfach ein paar Wochen außer Gefecht sein und dann müssen einfach andere Leute können das übernehmen. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, es hat uns stärker gemacht, aber es ist sicher organisatorisch viel anspruchsvoller geworden. Kommunikation ist viel wichtiger geworden und Missverständnisse sind grösser geworden, natürlich auch. Das muss man zugestehen, das ist so.
Klar.
Und wir arbeiten auch jetzt noch dran. Ich behaupte, wir haben heute gerade ein Gespräch gehabt wieder im Team und ich behaupte, Kommunikation ist das Wichtigste, ob es in der Firma ist, in einer Beziehung ist oder ob es in der Politik ist, egal wo. Und es ist aber das, was eigentlich meistens am schlechtesten gemacht wird. Wir haben jetzt bei uns ist die Herausforderung, man sieht sich nicht viel, wie wir kommunizieren. Ja. In einer Beziehung sehen wir sich fast zu viel, aber es ist gleich auch, wie wir kommunizieren.
Ja. Ja.
Also, das ist immer das Thema. Und das ist genau das. Ja, wir müssen uns finden, gut kommunizieren und schlussendlich, wenn jeder weiss, was er zu tun hat und auch vom anderen weiss, was er zu tun hat, dann funktioniert es schlussendlich dann eigentlich besser.
Hast du das gut können, das, was du vorher gesagt hast, etwas abgeben? Weil, du hast, dein Name ist ein bisschen dahinter, oder? Ich weiss nicht, wie das war so in der Forschung, ob du dort, das auch hast, wirklich, dass du sagst, ich bin für das zuständig und, ob das, vergleichbar war, ob du das schon mal gehabt hast, oder ob du das da wie das erste Mal hast gehabt, dass du gesagt hast, ich muss jetzt wie etwas abgeben, ich muss einen Teil von meinem Baby abgeben, sag jetzt mal, das ist ein bisschen plakativ.
Ein PhD ist eh völlig auf dich gestellt. Das hilft niemand. Es sind alles, alle konkurrieren sich gegenseitig, was völlig dumm ist. Und das habe ich auch am meisten bemängelt. Also, wir sind in der gleichen Gruppe, gleiche Forschungsgruppe, aber die Leute wollen Resultat nicht teilen, weil sie das Gefühl haben, wenn er das dann publiziert und ich nicht drauf bin, dann habe ich alles für nichts gemacht. Ja. Das ist mega, mega blöd, so engstirniges Denken. Und ich habe das Gefühl, in der Forschung können wir da viel, viel besser machen. Also, das Thema ist, man publiziert ja nur erfolgreiche Resultate, aber nie die negativen.
Ja,
und
ja.
Das heisst, es machen eigentlich die hunderte von Leuten die gleichen Fehler, weil die einfach nie publiziert werden.
Ja.
Das ist mal das Thema.
Das Anreizsystem ist wahrscheinlich vielleicht falsch, so wie es jetzt ist, oder?
Absolut, genau. Weil du darfst ja nicht etwas publizieren, wo bekannt ist oder nicht funktioniert hat, weil es ist gegen kein Prestige, wie auch immer. Und das, darum im PhD bist du immer alleine, dann bin ich es ein bisschen gewöhnt. Okay, du hast dein Projekt und du musst das Ziel erreichen. Damals war es der PhD, also du musst ein paar Papers haben, damit du kannst einen PhD machen. Und jetzt ist es ähnlich, ich muss die Kunden akquirieren, ich muss schauen, dass Sales laufen und die Produktion läuft. Ah gut, eben, Produktion habe ich von Anfang an so ein bisschen abgeben, wenn ich sehr stark involviert war am Anfang, aber die Verantwortung doch ein bisschen abgeben. Aber eigentlich, ist das, glaube ich, eine Stärke von mir, dass ich kann abgeben und auch gern abgeben. Obwohl, ich weiss halt, oder, wenn ich etwas zwei Jahre gemacht habe und es dann abgebe, es wird dreimal nicht funktionieren und ich werde mich nerven.
Anders gemacht.
Ich werde trotzdem noch viel Zeit aufwenden, obwohl ein anderer schon dafür bezahlt ist und so. Es sind, klar, es ist nicht einfach, aber es ist, ich weiss einfach oder ich vertraue darauf, dass es am Schluss fürs gute Ganze ist, in dem Sinne. Dem, glaube ich, es liebt mir nicht schlecht. Aber es ist, man hört es immer wieder, oder? Wenn du etwas richtig machen willst, mach es selber, oder? Das ist ein grosses Stichwort. Das stimmt, aber du hast eine limitierte Anzahl Stunden.
Aber so kannst du nicht skalieren. Und,
genau.
Ich glaube, für das Vertrauen und für die Firma ist es schon halt gut, wenn du kannst abgeben und das auch funktioniert. Halt irgendwie. Aber,
Ja, und es ist halt auch, du investierst dann Zeit in eine Struktur, wo du das Resultat nicht sofort siehst. Wenn du Zeit investierst in etwas, wo du weißt, wie es geht und es einfach gerade machst, dann weißt du, okay, du hast es. Ist im Moment schön. Ja. Aber auf die Zeit aus eben in Strukturen, in Kommunikationswege zu investieren, das braucht Zeit und Geduld und es ist nicht einfach. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Weg, wo man muss gehen als moderner Betrieb.
Ja, wenn wir gerade beim modernen Betrieb sind, oder? Eben, du bist CEO. Wie kann man sich dich als, oder was ist so dein Führungsstil, oder wie bist du so als Chef, wenn sich das so anfühlt?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich probiere auch herauszufinden, wie ich bin, weil man bekommt ja nicht immer ehrliches Feedback und ich probiere das zu bekommen. Also, das ist auch, ja, ich habe das Gefühl, ich bin streng, aber fair. Mhm. Also das ist eigentlich mein Anspruch an mich. Ich will, dass Sachen halt, dass es strukturiert abläuft, weil jedes Mal, wenn Person A etwas vergisst, muss Person B ausbügeln, oder? Mhm. Und ich will, dass man einander hilft und dass man aneinander denkt und dass man seine Sachen richtig macht, damit eben die andere Person nicht plötzlich zwei Sachen muss machen. Und das probiere ich ganz klar zu kommunizieren und das ist auch sehr mühsam, weil Vergessen ist menschlich, aber wenn man etwas vergisst, muss man auch akzeptieren, dass man es vergessen hat und dass der Fehler bei sich liegt. Und ich bin halt der, was dann sagt. Und das ist halt klar. Ich meine, ich muss halt das dann immer wieder sagen. Also nicht der gleiche Fehler, sondern es gibt halt jeden Tag Möglichkeiten für Fehler. Ja. Und es ist halt, ich mache es nicht gern, den Leuten sagen, was sie falsch machen, aber einer muss halt einfach sagen ich denke, das Wichtigste ist, dass man ruhig bleibt, dass man sachlich bleibt, dass man es nicht irgendwie das auf ein persönliches Level bringt. Also klar, das ist beidseitig auch, dass die Person, die Kritik bekommt, dass die das einstecken kann und weiss, das ist nicht persönlich. Und ich habe das Gefühl, also nach dem Gespräch mit den Mitarbeitern sind wir auf einem sehr guten Weg. Es gibt immer einen Tag, wo ein Angestellter flucht, weil die Maschine nicht funktioniert. Und das soll auch so sein. Und es gibt eben auch Tage, wo ich vielleicht ein bisschen zu auf gewisse Details beharre, die vielleicht in dem Moment gar nicht wichtig sind. Aber wenn man am Schluss vom Tag zusammen ein Bier trinken kann und nicht irgendwie aufeinander hässig ist und davonläuft, und dann ist das okay. Dann soll es auch mal ein bisschen Spannungen geben, Auseinandersetzungen auf objektiven oder sachlichen Level, sage ich jetzt mal. Ich denke, das ist so ein bisschen der Anspruch an mich. Und was natürlich auch gut ist, das ist noch der dritte Punkt von der Apotheke. Es ist nicht nur, weil es mir Spass macht und weil ich das als psychologische Absicherung mache, sondern weil ich dort angestellt bin und auch wieder in dieser Position bin, als Angestellter, wo ich merke, wie Chefs oder Vorgesetzte manchmal mühsam sein können, weil sie auf etwas beharren, wo überhaupt keinen Sinn macht für den Angestellten. Und das erlebe ich jetzt auch wieder. Und dementsprechend ist es auch cool. Dann sehe ich auch manchmal so, ich mache das auch mit meinen Angestellten. Ja. Und wieso? Und das ist doch dumm. Das bringt doch nichts. Und aber auch manchmal denke ich, der hat eigentlich schon recht. Und das ist jetzt einfach eine blöde Situation. Und man kann sie nicht anders lösen.
Wenn wir jetzt auch so ein bisschen in der Organisation sind, bei der Vorbereitung aufs Gespräch, habe ich so ein bisschen überlegt, eben, es ist ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone, weil es eigentlich nicht meine Branche ist und ich mich da überhaupt nicht auskenne. Habe so gedacht, wenn ich jetzt das von mir aus sehe, ihr habt wahrscheinlich eben, weil ihr habt wahrscheinlich auch so einen Batch, den ihr irgendwie macht, du hast jetzt gesagt, in einem Tag haben irgendwie 1000 Liter. Ich weiss jetzt nicht, wie das ist, ob es irgendwie eine Vorlaufzeit gibt, nachher wird das produziert und nachher muss es wahrscheinlich irgendwie noch ein paar Tage irgendwie, weiss nicht, lagern oder wie auch immer. Kannst du mich dann gerne korrigieren. Wie ist das für euch? Ist das so wie ein Zyklus, wo ihr irgendwie ein Produkt entwickelt und nachher sitzt ihr zusammen, trinkt vielleicht ein bisschen von dem Bier, Qualitätssicherung und sagt, ja, das könnten wir besser machen. Gibt es so etwas? Weil ich frage jetzt das genau so, weil in der Softwareentwicklung wäre das genau so ein Prozess, wie ich amigs vorgehe, oder? Und das ist so die Frage, kann man das irgendwie recht vergleichen irgendwie, oder wie läuft das bei euch ab?
Du, ich würde sagen, im Prinzip sind es ähnliche Prozesse, wenn die natürlich in der Praxis ganz anders aussehen. Ja. Wir haben eine Vorlaufzeit, wir haben eine Produktionsplanung, wo wir unsere Kapazitäten haben, wir haben den Bedarf, wo wir das probieren einzuplanen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir haben ich weiß nicht, wie es in der IT ist. Wahrscheinlich über das Jahr aus brauchst du IT ähnlich viel. Bier hat's, ist so ein bisschen saisonal. Mhm. Das heisst, man muss wie Kräfte bündeln an gewissen Orten. An anderen Zeiten hat man dann wieder fast zu viel Kapazität. Ja. Das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Aber jetzt vom Prozess, ja, man braucht die 1000 Liter am Tag. Man lässt es gären für 2, 3, 4, 5 Wochen, je nach Bierstil. Man füllt es ab. Wir behalten immer Muster zurück, wo wir die Qualität kontrollieren können. Wir haben ein gewisses Ablaufdatum. Innerhalb von dieser Zeit muss das Produkt gut sein. Das heisst, wir probieren es selber probieren, alle paar Wochen, Monate und je nachdem. Und natürlich den Rückschluss ziehen auf den Batch, auf die Produktion. Und dann probieren, aufgrund von den Erkenntnissen, das Produkt zu verbessern. Sei es geschmacklich oder von der Haltbarkeit her und wie immer. Also, das ist, denke ich, ganz normaler Prozessablauf und Optimierungsablauf, wie vielen anderen Branchen auch. Was ein bisschen die Schwierigkeit bei uns ist, wir machen nicht wie eine klassische Brauerei ein, zwei Bierstil. Ja. Dann ist es ein bisschen einfacher, weil man kann immer mit dem gleichen Produkt vergleichen. Bei uns, wir haben 5 Kernsorten, die wir immer machen. Das sind schon mal 5 verschiedene Bier, was 5-mal so viel ist wie andere. Ja. Und zudem machen wir monatlich ein neues Monatsbier, wo wir, das sind so ein bisschen One-Shots, wo wir einmal machen und dann nicht mehr. Wenn es ins Laufen, machen wir es nächstes Jahr wieder. Aber das ist dann auch extrem schwierig zum Vergleichen mit dem vorherigen Jahr. Klar, man hat Notizen, man hat auch Erinnerungen zu, wie das war. Und anhand von dem probiert man es zu verbessern. Aber es ist schwierig. Und das ist eben, wenn eine grössere Brauerei, die den gleichen Batch jeden Tag muss brauen, ist es dann viel einfacher, die Konstanz herzubringen oder die Optimierung herzubringen. Bei uns musst du dann halt viele verschiedene Produkte vergleichen zum Teil. Aber klar, ja, es ist, ich bin Wissenschaftler. Wissenschaftliches Arbeiten ist wichtig. Da musst du alles super protokollieren. Wir haben Messpunkte, also pH, Temperatur und so weiter, wo wir immer messen und aufschreiben. Und wir haben auch im Nachhinein, wir haben Messungen von Kohlensäure und so weiter. Da können wir noch viel mehr Geräte kaufen, die sind extrem teuer, zum Messungen machen. Wir probieren so viel wie möglich einzufliessen lassen, aber schlussendlich haben wir eigentlich viel zu viele Datenpunkte, zum super können analysieren und vergleichen. Ja. Aber das ist, glaube ich, allgemein ein Problem. Also.
Das deckt sich fast auch so manchmal in der IT, weil man hat ja für alles Daten, man muss dann aber das auch mal super zusammenbringen. Man hat auch dort verschiedene Messpunkte, je nachdem, wo es man misst halt. Und muss dann das wirklich auch super etwas daraus machen und auch irgendwie Massnahmen daraus definieren. Genau. Wie sieht denn das vorher aus? So ein bisschen Innovationsprozess. Ich weiss, du hast jetzt das Monatsbier angesprochen. Das ist ja eigentlich sozusagen auch ein Innovationsprozess. Wie kommt ihr zu denen? Ist das irgendwie so brainstorming-mässig oder wenn irgendwie ein Mitarbeiter eine Idee hat, schreibt er die irgendwie auf oder ist das von den Kunden oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist der schönste Teil eigentlich und also für mich der einfachste Teil.
Okay.
Also wenn man ein bisschen kreativ ist und ein bisschen die Augen und die Ohren offen hat, dann gehen einem die Ideen nicht aus. Die Umsetzung ist dann eher ein bisschen die Herausforderung, aber ich habe sehr, sehr, sehr gute Leute im Team, wo ich eigentlich nie bedenken kann, dass wir etwas nicht könnten machen. Also klar, es gibt Limitationen vom Brausystem her und so weiter, aber generell denke ich, können wir sehr viel umsetzen und das, Grenzen sind, ist der Himmel, oder? Man kann alles machen. Wir hocken jetzt da gerade im Testgärtchen von Gardena. Wir haben ganz viele Kräuter um uns herum. Also, man könnte auch da etwas draus machen. Aber, natürlich, für mich ist dann auch, immer auch, natürlich muss dann auch Kosten berücksichtigen und so weiter. Und darum ist dann oftmals nicht einfach so, was könnte man machen oder was gibt's, sondern was ist irgendwie macht Sinn?
Gibt's kein Safranbier in dem Fall?
Es gibt kein Safranbier, gutes Thema. Wir haben das Vanillebier gemacht, stimmt. Wo ja der Vanillepreis dann explodiert ist in den letzten paar Jahren und jetzt wieder runtergekommen ist. Darum haben wir das ja wieder gemacht. Ja. Also das ist ein guter Punkt, genau. Aber dann auch befrucht. Wir haben mal ein Mangobier gemacht aus Mangos, wo wir im Laden gekauft haben und die geschnitten haben und pasteurisiert haben und dann dazugegeben haben. Und das war cool gewesen, aber das haben wir nie mitgemacht. Das war so viel Arbeit gewesen. Und seitdem, ich habe einen Kollegen von mir, der Fruchtsäfte importiert aus Südamerika und auch aus Sizilien. Jetzt die Mandarine von vorher schon. Und das ist halt super cool, weil dort wird dann die Frucht wird, reif gepflückt, vor Ort verarbeitet, gefroren und kommt so in die Schweiz. Anstatt dass eine Frucht unreif gepflückt wird, dann in die Schweiz kommt, dann da nachgereift wird, wir sind noch von Hand mühsam schneiden und so weiter. Ja, ja. Das sind dann natürlich auch sehr, sehr wichtige Punkte. Einfach wie sagen wir dem, einfach, dass man es umsetzen kann, dass es praktisch ist zu umsetzen.
Ja, genau.
Aber sonst, ich meine, Idee, man geht an Bierfestivals, man redet mit Köchen, das sind super, oder? In der Gastroszene, oder mit, ich habe einen guten Kollegen, der macht Gin, für Touricum Gin, mit ihm tausche ich mich immer wieder aus, eben, sei es bei einem Barbecue oder bei einem Bier oder bei einem Cocktail. Und, es ist easy, um Inspiration zu finden. Klar, vielleicht wäre die Pandemie ein bisschen schwieriger gewesen, weil alle die Hause hocken. Aber auch dort haben wir können ein bisschen recherchieren und schauen, was geht und so, ja. Aber jetzt, wenn man einfach rausgeht, einfach durch die Stadt läuft, man sieht überall so viele Sachen, ja.
Glaube ich, ja. Ja, und eben, wenn man rausgeht, sieht man ja auch extrem viele Brauereien, die zumindest bis vor 2 Jahren, ich weiss nicht, wie es jetzt ist, hat ja einen riesen Boom gegeben. Also, so Microbreweries, sind jetzt aber halt auch ein paar Rücken wieder zugegangen, halt genau in dieser Zeit jetzt auch, in diesen 2 Jahren. Wie nimmst du das wahr? So ein bisschen, die Entwicklung? Ist die nachhaltig? Oder sagst du, ja, es wird sich wahrscheinlich jetzt irgendwann wieder ein bisschen einpendeln?
Ja, also da bin ich halt so ein bisschen anderer Meinung als die meisten Medienhäuser das darstellen und was auch die öffentliche Meinung betrifft. In der Schweiz gibt es über 1000 Brauereien. Gut, aber wie definiert man Brauerei? Jetzt nehmen wir mal die, die professionell arbeiten, das spricht mindestens einen Lohn auszahlen. Das sind wir wahrscheinlich noch 100.
Okay, ja, das ist wirklich
viel. Und dann eben, sind wir bei 10%. Ja. Jetzt die 900. Die hat die Pandemie nicht betroffen, weil ist ein Hobby für jeden. Wenn man 300 Liter Bier pro Jahr produziert, ist man Brauerei.
Ja.
Und das sind pro Monat 25 Liter. Das habe ich zuhause, eben am Wochenende schnell, alle 4 Wochenende brauche ich 25 Liter bei meiner Brauerei.
Ja.
Es ist wirklich nichts. Okay. Das kann ich auch zahlen, das teuerste Bier auf der Welt sein und easy kann ich das finanzieren. Ja. Einfach aus meinem Portokessel, wenn so willst. Ich wollte nicht schlecht reden. Die sind sehr wichtig für Bierkultur. Die machen super Jobs, die machen super Homebrews. Das sind coole Leute auch. Die sind wirklich auch eigentlich Bierbotschafter, wenn du so willst. Aber es hat jetzt aus finanzieller oder Business Point of View sind die völlig unbedeutend jetzt als, wenn du eine Konkurrenzsituation willst projizieren oder irgendwie. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Bei den anderen 100 Brauereien, das Problem ist, vom ganzen Schweizer Markt sind 70% abdeckt von 2 Brauereien. Ja,
genau.
Und das ist brutal, oder? Das ist ein Duopol, das nicht viele andere Länder kennen.
Ja.
Und dann haben wir noch von den vielleicht 8 weiteren grossen, ich meine, die kennen ihr alle, dann haben wir Appenzeller Schützengarten, das sind die 2 grössten Schweizer unabhängigen Brauereien. Und nachher kommt schon mal Barbier oder Dr. Gabs oder Kopfab mittlerweile. Die haben den Markt sehr krass aufgemischt. Chapeau haben das wirklich gut gemacht. Die sind sicher krass, mega Gefahr für Heineken Carlsberg, bis sie dann aufgekauft werden. Ja. Sehr wahrscheinlich. Aber das sehen wir. Das ist noch ein bisschen zu früh, aber wird sicher das Thema sein bald. Oder ist wahrscheinlich schon das Thema. Und dann nachher kommen von den, sagen wir, 90 Brauereien, die übrig bleiben. Das sind eben genau, jetzt in Zürich sind das wir, sind das Brausyndikat, Ahoy Hill und alles so ein bisschen kleine. Und wir produzieren alle, keine Ahnung, so vielleicht 500 bis 1000 Hektoliter im Jahr. Das sind kleine Mengen. Wir haben unsere Absatzmärkte, wo lokale Beizen sind, wo eigentlich mehr und mehr auf Kraftbier oder lokales Bier setzen, wo eigentlich der Markt eher wächst. Und dementsprechend sehe ich die Konkurrenzsituation, sind nicht die Nummer 1000, sondern die Konkurrenzsituation ist schlimm wegen diesen 2. Wegen diesen 2 Grossen, die alles abgerastet haben, seit das Bierkartell aufgehört hat. Also.
Und wie du gesagt hast, halt oft sehr, sehr langweilig. Ich weiss nicht, wie es heute noch ist. Eben, es ist ja, wie du vorher gesagt hast, eigentlich recht gesucht, oder? Craft Beers, auch in der Gastronomie. Aber ich weiss nicht, wie das heute noch ist mit der offen Ausschank, ob es da immer noch die Angebote von diesen 2, 3 Grossen gibt, wo die eigentlich Bar reinstellen, aber dafür hast du einfach ihre Biers, die sie drinnen haben, wo einfach, wo ich jetzt auch nicht viel damit anfangen kann.
Ja, das ist ein weiterer Trugschluss, oder ein Punkt, den ich mit der öffentlichen Meinung nicht unterstütze, mhm, oder dagegen spreche. Früher hat es Bierkartell gegeben, jeder Kanton hat genau gewusst, welches Bier sie verkaufen dürfen, es hat Absprachen gegeben. Wo die Situation aufgelöst worden ist, ist der Markt liberalisiert worden und anstatt, dass es Diversität fördert, ist genau das Gegenteil passiert, weil die Grossen haben Bars gekauft. Und das ist nicht, ich stelle dir eine Zapfanlage rein für 1000 Franken wert und du darfst sie einmal im Monat reinigen und du schenkst mein Bier exklusiv aus, sondern das sind sechsstellige Beträge, die die bekommen, um das Bier ausschenken. Das heisst, es ist nicht nur die Zapfanlage, sondern es ist die ganze Küche, die ganze Lüftung, das Schlüsselgeld ist auch so ein Riesenthema und so weiter, wo finanziert wird. Und es ist einfach so, die meisten, ich will nicht Bar irgendwie schlecht reden über Barbesitzer oder so, aber für viele ist das sind es Quereinsteiger, ist das etwas, was sie cool finden, weil sie gerne weil sie soziale Persönlichkeiten sind, die gerne etwas bieten für die Leute, für die Umgebung, für die Gesellschaft. Und die sind nicht irgendwie super reich geboren, sondern haben einfach irgendwie von einem Job sonst Geld zusammen und fangen an und sind natürlich super dankbar, wenn einer kommt und ihnen, keine Ahnung, tausende, hundert, also zehntausende Franken gibt und sind zum Teil auch darauf angewiesen, weil sie für eine Lokalität, die keinen Wert hat, müssen sie das Schlüsselgeld abgeben von mehreren zehntausend Franken, was auch absolute Frechheit ist. Aber das ist so ein Zyklus und das ist einfach das gefundenes Fressen für die kapitalstarken Unternehmen. Die können Bank spielen, können Darlehen vergeben zu sehr guten Konditionen, die keine Bank würde geben. Ja. Und das hat den Markt völlig verfälscht. Dass es gibt keinen freien Markt. Wir haben praktisch keine Chance, in Off-Ausschank hineinzukommen. Ja. Und wenn man schaut, wie das Kopfab so gut geschafft hat im Detailhandel, sie schaffen es nicht in der Gastronomie. Und das Problem ist nicht Geld, dass sie das Kapital nicht hätten zum Investieren, sondern weil einfach alles festgefahren ist. Das ist Problematik. Und da gibt es Leute wie der Andy vom Restaurant Daisy, unser Nachbar. Er hat einfach von Anfang an gesagt, nein, ich will keinen Knebelvertrag. Ich will entscheiden, wo ich den Salami kaufe, wo ich das Bier kaufe, wo ich den Schnaps heran, wo ich das Brot, bei welchem Bäcker ich das Brot hole.
Das Bier hat er wahrscheinlich von euch, oder?
Das Bier hat er dann zum Glück von uns. Ich habe nicht mit dem gerechnet, aber das ist Gold wert für schön, uns. Es hätte dann einfach ein feldschlössiger Vertrag sein und dann wären wir einfach nicht drin gewesen. Ja. Und dementsprechend, es ist schön, dass es so Leute gibt, aber eben, die müssen dann auch das Kapital haben, um das zu stemmen. Und dort, ich wirf's den meisten gar nicht vor, weil sie haben die Möglichkeiten gar nicht, aber der Markt ist knallhart verfälscht.
Bist jetzt eigentlich schon recht auf das Thema gekommen, das ich mir auch noch so ein bisschen als Abschluss auch noch ein bisschen notiert habe. Es gibt ja bei Startups gibt's immer zwei Wege. Es gibt eigentlich so eine Exit-Strategie oder es gibt so eine Exist-Strategie. Und du hast vorher auch gesagt, ihr habt auch mal einen Businessplan gemacht, sicher zum Anfang. Du musst nicht alles offenlegen, logischerweise. Aber wenn ich jetzt dich so reden höre, wenn jetzt ein Angebot kommt, die von Heineken, Feldschlössli oder so, würdest du wahrscheinlich nicht Ja sagen, wenn ich dich jetzt eigentlich höre? Oder würdest du sagen, ja, es kommt schon ein bisschen auf die Situation drauf an? Oder wie siehst du das?
Also nein, es würde natürlich würde mir das Herz brechen, wenn ich Brauerei würde verkaufen und es nachher einfach eins von diesen 100'000 Produkten wird, wo in Rheinfelden produziert wird. Das wäre unglaublich schade. Aber es kommt auf die Situation drauf an. Klar, ich meine, wenn du meistens fängt sie so an, dass man eine Partnerschaft eingeht, man gibt eine Minderheitsbeteiligung ab und kann nachher ihre Kanäle nutzen. Ja. Und wenn man den Markt anschaut und wirtschaftlich denkt, ist das eigentlich der einzige Weg, wo man gehen kann, zum Wachsen. Weil eben hat man, keine Ahnung, 1000 Zapfanlagen zur Verfügung, wo das Bier darüber laufen darf, weil es auf dem gleichen Konzern ist. Und wenn man das... Ja, wenn man das wirklich objektiv und nicht emotional beurteilt, ist das der einzige Weg und der richtige Weg, oder? Aber natürlich, als Idealist kann man da nicht gehen, weil man schafft ja dann mit dem Bösen zusammen und so weiter. Es ist brutal schwierig zu sagen. Also ich meine, ich probiere auch mit grössere Brauereien zusammen zu arbeiten. Aber partnerschaftlich und nicht halt einfach eine Übernahme und vor allem, klar, unser Slogan ist Fresh Local Craft Beer. Wenn ich Brauerei Heineken verkaufe, ist das für mich ein holländischer Brand und nicht mehr ein Schweizer Brand. Ja. So wie das halt auch Valaisanne ist und so weiter. Das sind für mich keine Schweizer Brands mehr, weil sie einfach das Kapital fließt ab.
Ja.
Und dementsprechend, ja, wenn ich könnte mit Appenzeller zusammenarbeiten zum Beispiel, ja, warum nicht? Das wär doch toll, weil wir profitieren davon. Sie können ihr Portfolio erweitern. Also so eine Partnerschaft sicher, ja. Das ist... gesehen, ich, ist ja nicht verwerflich moralisch oder so. Ja.
Aber wenn man also kleinere Partnerschaften haben wir ja schon gemacht, oder? Ich glaube, ist das während Corona gewesen, wo er mit Dr. Gaps zusammengearbeitet
hat? Ja. Dr. Gaps ist ein Partner von uns und mit ihnen arbeiten wir zusammen und wir probieren das die Partnerschaft auszubauen jedes Jahr. Faktisch, sie sind sehr stark in der Westschweiz, wir sind eher in der Deutschschweiz und natürlich haben wir nie die Volumen. Das heisst, wir können nicht irgendwie jetzt sagen, wir bedienen ihre Zapfanlage in der Westschweiz, ist natürlich schwierig. Aber wir probieren das auf sicher im Marketingbereich zusammen zu schaffen. Sie haben ein gutes Riesenwissen mit eben Skalierung. Also wir haben auch schon Bier von uns bei ihnen braut oder wir brauchen zusammen und Xento haben einen super Einblick, sie sind sehr offen. Und haben eben ihre Produktion, ihre auch so ein bisschen Preisgestaltung, ihre Marktstrategien. Und von dem profitieren wir extrem. Gleichzeitig, sie sind ursprünglich auch so ein bisschen traditionell gewesen. Sie haben ein paar Bierstil gehabt, nicht so experimentell. Und sie haben sicher auch durch uns ein bisschen das Gefühl bekommen, okay, man kann auch in die Richtung gehen, das verkauft sich. Und man kann auch frech sein und extrem sein und es verkauft sich und so. Das ist eine super Synergie, ja. Absolut. Und ich schätze es mega und das ist sehr schön. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt die Hälfte von uns übernommen hätten und wir können ihre Kanäle nutzen oder so. Aber es ist der richtige Anfang, sage ich jetzt mal. Ja.
Und wenn wir noch einmal zum vorherigen Thema kommen, oder? Mit den Aufkaufen von Grossen im IT-Bereich, IT-Startups. Ja, eben, also Ich kritisiere das auch oft halt, dass man Serien sieht, die halt 2 Jahre lang Vollgas aufbaut und dann gerade wenn verkaufen, möglichst schnell verkaufen halt. Gibt's das in eurem Bereich auch? Weil es halt trotzdem auch ein Bereich ist, wo, ja, doch ein bisschen Attention bekommen hat in den letzten Jahren. Oder gibt's, ist das eigentlich ein bisschen ein Trugschluss, dass es so etwas gibt?
Also ich behaupte, es gibt's. Aufgrund von einem Beispiel, ja. Aber das Problem ist, es ist viel kapitalintensiver. Also ja, ich kenne IT nicht, ich behaupte es jetzt mal.
Mit der Hardware halt. Oder?
Richtig, das ist die grösste Investition gerade in die Hardware. Ja. Und die ganze Anlage und so, das ist halt ein riesiges Risiko, wenn die jemand muss übernehmen muss. Und nachher der Brand an sich, der hat schon Wert, natürlich, aber das ist wie zu weitrangig, zumindest bis zu einer gewissen Größe.
Okay.
Und dann das Problem ist bei einer Übernahme, wenn jetzt Heineken Dr. Gaps kauft, ich weiss nicht, ob die dann ihre Brauanlage überhaupt brauchen, also sagen wir Carlsberg, weil die haben viel die grössere Anlage in Rheinfelden und wo sie viel günstiger können produzieren als Gaps kann bei sich in Buido. Und dann ist so wie, du kaufst den Brand und gleichzeitig noch die Anlage, aber die Anlage willst du gar nicht wirklich und es ist viel schwieriger, die IT, oder? Du übernimmst die Software und das Personal vielleicht und Hardware, klar, vielleicht haben sie ein paar Servers, aber...
Ja, aber eben, das ist auch noch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, so als Frage, wenn wir jetzt wieder auf IT-Brauerei, so, ob es irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten gibt. Früher hast du mir einen riesen Server kaufen, ein paar tausend Stutz, und das war auch so ein bisschen Hardware-Anschaffung. Heutzutage, klar, virtuell ist schwierig bei den Brauereien natürlich, so shared irgendetwas, dass irgendjemand neu eine grosse Brauerei aufstellt und sagt, so, hey, bei uns kannst du in-house brauen und dann nimmst du es wieder raus. Gibt es so etwas?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Es gibt so ein bisschen etwas, also man nennt das, es ist eigentlich Gypsy Brewing. Also es gibt auch Brauereien, das sind Gypsies, die haben keine Brauerei, sondern die haben einfach den Brand und die gehen von Brauerei zu Brauerei brauen.
Ja. Okay.
Problem ist jetzt, wenn du es vergleichst, du hast eine Brauerei, es sind Personen dahinter. Also du hast einen Brauer, der muss kontrollieren, der muss reinigen, Zeug und Sachen. Das heisst, es ist sehr viel Quellen für menschliches Versagen. Wenn du deine Rechenleistung auslagerst, der Prozessor rechnet einfach. Außer es zieht einen den Stecker aus oder so. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr selten der Fall.
Ja.
Dementsprechend ist es, glaube ich, einfacher in der IT, einfach so Prozesse auszulagern. Mhm. Weil bei uns ist, das Vertrauen in einen Brauer ist mega schwierig. Weil, wenn du eine eigene Brauerei hast, du weißt, du kannst jeden Schritt, steuern. Aber sobald das Rezept, du kannst das Rezept an 10 verschiedene Brauereien geben, es gibt 10 verschiedene Bier, wo du wirst können unterscheiden.
Ja.
Und eben, du kannst noch so viele Datenpunkte reinbringen, es wird schwierig, dass es das gleiche Bier gibt. Und dementsprechend ist es ein gewisses Risiko dahinter. Ich habe es angesprochen, Dr. Gaps mit uns, gute Partnerschaft, wir haben das Vertrauen. Wir probieren auch bei Engpässe etwas bei ihnen auszulagern, dass sie es für uns brauchen. Und es wäre schön, wenn man so einen Hub hat, wo alle Kleinen, wenn sie mal Engpässe haben, könnten Tigo brauen. Ja. Aber es ist auch dann wirklich so ein das Vertrauensproblem.
Klar,
das ist wirklich nicht ganz einfach. Aber ich bin absolut für so eine Lösung. Mhm. Weil anstatt, dass jeder einzelne Millionen in seine Hardware investiert, könnte man das auch zusammennehmen und jeder nutzt die Kapazität, wenn er sie braucht.
Mhm.
Aber es ist nicht so einfach, die Leute zu dem Denken zu bringen. Und
es ist halt eben auch noch ein bisschen anderes als nur Daten, die fließen. Oder? Es hat ja noch andere Inputs irgendwie, oder andere Gegebenheiten, wo man sich vielleicht gewöhnt ist. Ja.
Es ist
ja
nicht nur 1 und 0.
Genau.
Es ist so.
Sehr
schön, ja.
So ein als Abschluss von jetzt da habe ich noch immer die Frage, auf was bist du stolz in die Unternehmung gebracht oder was ihr als Unternehmung auch geschafft habt?
Ja, also ich bin sicher stolz darauf, dass wir unseren Namen geschaffen haben als Schweizer Craftbrauerei, dass man uns kennt, in Lausanne, in St. Gallen, in Zürich. Natürlich nicht jeder muss uns kennen, aber wir sind doch, wenn wir an einem Festival sind, ist nicht so, noch nie gehört, sondern die meisten wissen schon, ihr seid auch da, cool. Und ich bin eigentlich stolz auf das Netzwerk, das wir uns können aufbauen, dass wir, dass wir Leute kennen in der ganzen Schweiz, wo man darauf zugehen können, die Freude haben, uns zu sehen. Also nicht mich, sondern das Team, alle, die dabei sind. Und auch, dass wir super wirklich zusammenarbeiten können, in einer angenehmen Atmosphäre, dass wir zusammenhocken nach dem Arbeiten, dass wir zusammen etwas essen und Freude haben und es lustig haben. Und dass das wirklich, dass wir mit dem Produkt, das wir machen, Löhne zahlen, wo Leute davon leben und wirklich Existenz sichern. Also das ist wunderschön, ja.
Das ist wirklich sehr schön, ja. Ja, jetzt würde ich sagen, als Cooldown noch schnell, gehen wir noch rasch ein bisschen dich als Person. Du hast viel vorher angesprochen, eben, was du Work-Life-Balance-mässig machst, oder? Was du auch als Ausgleich machst. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr zu tief rein. Für mich ist es so ein bisschen die Frage, wie tickst du privat? Also gibt es bei dir einen Unterschied, irgendetwas geschäftlich zu privat, wo du irgendwie sagst, geschäftlich bin ich da ein bisschen anders als privat?
Das ist schwierig. Schwierig zu reflektieren.
Ja,
oder,
voll,
Also das Persönliche oder privat zu reflektieren ist schwierig und geschäftlich auch. Es ist schon, also ich habe schon das Gefühl, man wird so ein bisschen, also das, was man schafft, zu dem wird man ein bisschen im Privaten. Mhm, also wenn man
eine Selbstständigkeit, glaube ich,
ich habe schon das Gefühl, dass es ein Projekt ist. Man ist irgendwie im Geschäft verantwortlich für jeden Prozess und probiert immer alle dafür zu motivieren, dass alles so läuft, wie man sich es vorstellt.
Mhm.
Und dann färbt das aufs Private ab, wenn man etwas organisiert mit Kollegen, das Wochenende weg oder irgend sowas.
Mhm.
Und dann gemerkt, es ist so ineffizient, jeder muss alles zehnmal diskutieren, weil keine Struktur rum ist. Dann probiert man dann auch, so ein bisschen Strukturen reinzubringen und die gewisse Idee dann den Kollegen schmackhaft zu machen und zu sagen, es wäre doch viel einfacher.
Ja.
Und dann merkt man schon auch so, im Privaten klappt das nicht, weil gewisse wollen einfach ineffizient leben und ist ihnen egal, wenn sie jetzt mal eine Stunde verbrauchen oder mal 10 Stutz mehr zahlen oder so. Und im Geschäft ist das halt einfach, dass man voll drauf trimmt und muss auch drauf trimmt sein. Und das merke ich schon, manchmal muss ich dann schon auch privat merken, es ist privat, wir haben Zeit, es ist wirklich scheißegal. Macht ihr, was ihr wollt, ich mache, was ich will. Aber ich merke dann schon, dass das einem ein bisschen, so ein bisschen
prägt.
Ist das Problem an mich auch? Ich hatte das gehabt, früher noch etwas mehr. Das habe ich jetzt langsam gelernt, ein bisschen zu adaptieren. Ich habe immer auch ein bisschen gerechnet, was ich so, was eine Stunde würde kosten.
Mhm.
Und dann das im Privaten dann halt wie ähnlich irgendwie angewendet. Denke so, ja, das ist eben durch das effizienter werden. Ich bin zwar ein bisschen besser geworden, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil eben, man kann es einfach nicht so rechnen, weil sonst machst du ja verrückt. Aber ist das auch ein bisschen in die Richtung gegangen, mega effizient? Oder hast du einfach gesagt, du, nein, ich bin einfach nicht so gern ineffizient?
Ja, es ist mehr das. Also, ja. Meine Stunden habe ich nicht so gerechnet, weil das ist, gut, das ist auch ein bisschen das Problem in der Bierbranche. Mhm. Es wird vor allem erwartet, dass man gratis schafft. Also, vieles in der Gastronomie ist ja so ein bisschen, der Produzent will die verkaufen, also kann er ja das Produkt gratis präsentieren.
Mhm.
Also, das kennt man von Weinmessen, ja. Ist das ganz extrem, dort kann man sogar gratis degustieren, also du gibst sogar das Produkt gratis ab.
Ja.
Bei uns kennt man das mit der Bierbranche hat das ein bisschen besser gelöst, finde ich, mit den Bierfestivals, weil dort tut man doch noch etwas zahlen für die Degustation. Logisch ist nicht kostendeckend, wenn du Franken zahlst für eine Zeit zum Probieren, weil deine Arbeit und so.
Ja.
Aber immerhin das Produkt schon mal zahlt, nicht wie beim Weinschiff oder was weiß ich, was alles gibt. Mhm. Aber trotzdem wird von vielen Veranstaltern erwartet, dass du gratis schaffst.
Ja.
Und dementsprechend, ich mache das ungern. Ich mache es, also es kommt immer darauf an, wenn, wo es ist und wie die Atmosphäre ist und so.
Vielleicht auch, was die Idee dahinter ist.
Genau. Ehrlich, und, aber generell einfach irgendwo 12 Stunden hinstehen und für nichts mache ich nicht gern. Aber es ist schon so, ich sage dann auch, wenn solange das Bier zahlt ist und meine Kosten, Auslagen zahlt sind und ich einfach dort bin und eine gute Zeit habe, dann mache ich das gern gratis. Und ich komme aus der Vereinswelt, ich bin Vereine tätig, vielleicht auch nicht mehr so viel wie früher, aber auch dort kann ich gratis arbeiten. Ist okay, solange es irgendwie for the greater good für irgendwie ist, dann ist das okay. Und darum habe ich mir das mit dem Stundenansatz, das haben wir nie so überlegt. Es war mehr so gewesen, wieso müssen wir 10 Stunden über etwas diskutieren, wo wir voll easy können organisieren mit irgendeinem Doodle oder irgendwas schnell strukturieren. Einer macht den Vorschlag oder die Idee und die andere sagt ja oder nein und dann ist es gegessen, anstatt dass jeder mal einen Vorschlag macht und jeder mal über das diskutiert. Das ist eher so ein bisschen mehr, so Struktur, anstatt Zeit. Ja, wie auch immer. Also, solange alle Spass haben miteinander, dann ist mir das mir egal,
Ja, meine zweitletzte Frage eigentlich immer ist, hast du im Bereich von Medien irgendeine Empfehlung, wo du sagst, das muss man gesehen, gehört, gelesen haben, also Musik, Podcast, Bücher, Serien, das muss jetzt auch nichts mit Bier zu tun haben, darf natürlich, aber wo du sagst, das hat mir jetzt irgendwie geholfen, sollen andere auch anschauen.
Ja, es ist so Breaking Bad, oder?
Es ist absolut okay. Also, ich muss sagen, kennst du mich nicht?
Das tut mich viel hinprojizieren, Weil ich mein eigenes Labor da habe und ein gewisses Video Drogen produziere.
Genau.
Die zum Glück nicht so gefährlich sind wie seine. Aber ich bin, keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen. Also ich habe gerne Bücher, gerne Filme, Serien, aber ich bin bei allem so irgendwie, ich habe fast zu wenig Zeit, um mich da zu fest, irgendwie, ich kann nicht durch das ganze Wochenende Netflix schauen, auch wenn es mich unterhaltet. Und bei dem entsprechend nicht so.
Oder hast du irgendwie ein Buch gehabt, wo du irgendwie gesagt hast, ja, aber ich bin jetzt Unternehmer, ich lese da irgendetwas, oder ist es mehrheitlich wirklich gewesen, so, ich probiere es aus, wie es geht, oder?
Ja, das schon. Also, ich habe Bücher gelesen zu Finanzen oder, und so weiter, wie man mit dem Geld soll umgehen. Das ist das Ding. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, so ein Kleinunternehmen. Mein Vater hat ein Familiengeschäft gehabt, als Handwerker. Und, ich habe dort viel mehr gelernt als von so Büchern, würde ich jetzt sagen. Dementsprechend kann ich es nicht beurteilen. Ich bin sehr, sehr offen. Eben, ich gehe gerne irgendwelche Konzerte und lese, befasse mich immer noch mit Wissenschaft. Das ist wirklich ganz weit voneinander weg. Auch wenn es gemeinsame Nenner gibt. Und ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, die Augen und die Ohren offen behalten und wenn etwas spannend ist, das geniessen. Aber ich bin nie irgendwie zu extrem in eine Richtung gegangen oder so.
ich glaube, das ist ja gut. Ja. Und das Letzte ist, wenn jemand mit dir oder Dr. Brauwolf will, Kontakt aufnehmen, wie machen wir das am besten?
Ja, am besten schreibe dir ein E-Mail über die Webseite, Kontaktformular.
Kann ich verlinken, sicher.
Genau, ja, sicher. Ja. Oder sonst, ich meine, wir sind auf Social Media aktiv. Man kann auf Instagram schnell eine Message schreiben. Mhm. Oder, aber am schönsten, am liebsten, also meine Antwort wird sein, ich komme am Donnerstag, Freitag ein paar, schreibe mir vorher, ob ich gekommen bin, und dann trifft man sich persönlich zu einem Bierli. Mhm. Das ist mir immer am sympathischsten, egal welche Anfragen, ob es jetzt einfach nur darum geht, einander zu kennenlernen, oder ob es um das Sponsoring geht, oder um eine Zusammenarbeit, oder egal was, am liebsten ist mir eigentlich, hey, Donnerstag, Freitag, dann ist wirklich so meine Off-Time. Mhm. Dann habe ich nicht irgendwie noch 100 E-Mails zum Schreiben und irgendwas in der Präsentation machen. Oder bin ich in der Apotheke. Und dann bin ich einfach da und dann hat man Zeit und dann kann man gemütlich zusammenhocken und reden.
Das klingt doch gut, und das haben wir heute auch können. Bisher mein schönster Platz, um den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, es hat nicht zu fest gewindet, aber ich glaube, das wird schon gehen. Und ja, an dieser Stelle danke schon mal für deine Zeit. Hat sehr viel Spass gemacht.
Ja, danke dir, Ali. Schön, dich wieder mal zu sehen und dass du da auf Zürich geschafft hast. Ja.
Sehr gerne.